Vorsicht, Radio.
Der Sommer geht zu Ende und bereits im Frühjahr ist sie einmal quer durch Grönland geschlittert, gestapft, wie auch immer. Und sie hat nicht nur aus lauter Sportgeist dies getan, sondern auch um das Eis zu erforschen für eine belgische Einrichtung. Von wem rede ich und von wo bis wo ging's?
Mein Name ist Gertje Marquardt und wir haben in einem dreiköpfigen Team das Inlandeis Grönlands von Mitte April bis Mitte Mai überquert auf einer Route über 560 Kilometer lang, und die haben wir in 34 Tagen bewältigt.
500 Kilometer, und das in dieser Zeit, da seid ihr also jeden Tag so rund 15 Kilometer gefahren, gelaufen. Ja, gefahren heißt, ihr habt einen Schlitten hinter euch hergezogen.
Richtig, wir sind über dieses Eis gestapft auf Skiern. Das sind so eine Art Langlaufskier, ein bisschen breiter. Aber man bewegt sich fort in fetten Stiefeln und zieht zwei Schlitten hinter sich her, die insgesamt am Anfang 80 Kilo wiegen, weil da ist eine Menge Ausrüstung drin und natürlich auch eine Menge Essen für die gesamte Zeit.
Und wie war das denn in der Nacht? Da habt ihr Zelte gehabt, habt euch ein Iglu gebaut, habt Löcher gegraben. Wie war das?
Ja, das ist so, dass ich natürlich als Schnee- und Eiskünstlerin auch gerne jeden Tag ein Iglu gebaut hätte, aber dafür war gar keine Zeit, weil wir vorankommen mussten. Deswegen hatten wir Zelte dabei, die wir jeden Tag aufgestellt haben und in denen wir übernachtet haben auf zwei Isomatten und in den dicksten Schlafsäcken, den man sich vorstellen kann, in Daunenschlafsäcken. Und zwar immer oder meistens sehr kuschelig. Nachts sind wir quasi warm in den Schlafsack reingeschlüpft und mussten die Zelte nicht extra beheizen, obwohl es minus 33 bis minus 35 Grad in den kältesten Nächten auf einer Höhe von fast 2500 Metern war. Das war so die höchste Stelle der Tour nach etwa 20 Tagen.
Also geheizt habt ihr von innen euch selbst. Welche Nahrungsmittel, welche Getränke kamen da zum Einsatz? Es mussten bestimmt kalorienreiche sein.
Ja, wir brauchten sehr, sehr viel Kalorien. Der Körper muss natürlich für die Kälte gewappnet sein. Und wenn man den ganzen Tag sportlich unterwegs ist, dann schwitzt man. Und da mussten wir dann sehr gut drauf achten. Da habe ich mich natürlich vorher auch beraten lassen bei der Universität Potsdam in der entsprechenden Sektion von Sportmedizinern beraten lassen, was man am besten isst und zu sich nimmt. Das waren Schokolade, Müsliriegel ohne Ende, so viel wir eigentlich essen konnten. Dann gab es am Abend das typische Drei-Gänge-Menü, sah aus, indem man erstmal einen schönen warmen Tee trinkt, dann eine Vorsuppe verspeist, also Gemüse- oder Fleischsuppe, dann das Hauptgericht, diese typischen Trekking-Mahlzeiten, die man mit heißem Wasser aufgießt und die dann tatsächlich wie ja, echtes Essen schmecken. Also muss man sich heutzutage auch nicht mehr wie Kosmonautennahrung vorstellen, sondern man erkennt Lachs mit Nudeln und Soße. Das sieht dann auch aus wie Lachs, Nudeln und Soße. Dann folgt ein Nachtisch, das ist Mousse au Chocolat zum Beispiel, also ein Pudding oder nochmal ein heißer Kakao. Nochmal Flüssigkeit und natürlich auch die Kalorien. Man kann überhaupt nicht so viel Kalorien zu sich nehmen, wie man wahrscheinlich benötigt. Ich schätze, man kommt so an die 6000 Kalorien, die man braucht. Ich habe mit 4500 kalkuliert und habe auch dementsprechend dann abgenommen. Aber man hat nicht die Gelegenheit, so viel zu essen. Und man muss vorher sich dann einen kleinen Wanst anfressen, wenn man nicht abnehmen möchte.
Nachdem wir geklärt haben, wie das körperlich ausschaute, wie ihr euren Körper in Schuss gehalten habt, also durch Bewegung und viel Kalorien und die dann gleich wieder abgegeben, wie sah es denn aber mental aus? Die Nächte waren sicherlich sehr lang, sehr dunkel, obwohl im April, da könnte es ja doch schon so eine Halb-Halb-Situation gegeben haben. Wie war das also mental?
Richtig, die Dunkelheit, die war fast gar nicht da. Es war tatsächlich fast die ganze Nacht hell und es gab auch wunderschöne Lichtsituationen, die dann auch oft die Stimmung wieder aufgehellt haben. Es gab sicherlich auch Punkte, wo wir gedacht haben, wir müssen die Tour beenden, entweder aus gesundheitlichen Gründen oder weil auch was mit der Ausrüstung nicht ganz stimmte. Also wir hatten Probleme zum Beispiel mit einem Kocher, wo wir gedacht haben, wenn das jetzt so weitergeht, wenn der Brennstoff nicht funktioniert, dann können wir nicht mehr genug Schnee schmelzen, dann muss man die Tour vorher abbrechen. Aber in jedem Moment haben mich immer wieder Gedanken an meine Familie auch aufgeheitert. Und es haben hier so viele Leute in Potsdam an uns gedacht. Das war unglaublich. Also auch als ich es im Nachhinein nochmal ja, Leute getroffen habe und die dann gesagt haben, ja, wir haben an euch gedacht. Dachte ich, oh, noch mehr Leute haben an uns gedacht. Und es war tatsächlich auch spürbar auf dem Eis, dass viele Leute uns innerlich den Rücken gestärkt haben und mental gestärkt haben auf der Tour.
Anfangs haben wir gesagt, ihr habt auch das Eis erforscht, und zwar für eine Einrichtung in Belgien, die den Zustand von euch dokumentiert haben wollte. Also wie habt ihr das gemacht? Was habt ihr denen geschickt? Irgendwie Eisstücken eingefroren, und wisst ihr schon was von den Ergebnissen? Wie ist der Zustand eurer Meinung nach?
Wir haben tatsächlich für eine Brüsseler Universität Schneeproben gesammelt. Die haben wir gar nicht im gefrorenen Zustand transportiert und verschickt. Der Schnee ist dann getaut. Aber aus diesen Proben kann diese belgische Universität herausfinden, wie viel Staub und Mikropartikel dort enthalten sind. Und diese Teile ernähren eine Alge, die sich derzeit auf dem Schnee ausbreitet und auch die Oberfläche verdunkelt, so dass das Eis auch schmilzt. So ist es, ein Faktor, dass das Eis und die Gletscher immer weniger werden, dass die Oberfläche sich verändert. Und die Klimaveränderung kann aber durch ganz viele Untersuchungen bewiesen oder erforscht werden. Und ich weiß von verschiedenen anderen Expeditionen, die immer wieder die gleiche Route auch gehen, dass dort deutlich Veränderungen sichtbar sind. Das heißt, dass das Eis in große Gletscherspalten aufbricht, dass es Schmelzwasserflüsse gibt, die unüberwindbar sind, und dass besonders in den Küstenbereichen die Eishöhe, die Gletscherhöhe enorm abgenommen hat in den letzten 10, 20 Jahren.
Eben noch, das heißt im letzten Frühjahr auf Grönland, wo geht's demnächst hin? Ich denke mal, der Norden ist das, was dich anzieht?
Ja, der Norden zieht mich an, sowohl privat als auch beruflich bin ich viel in nordischen Ländern unterwegs. Demnächst werde ich wieder am Aufbau des Eishotels mitwirken. Als Künstlerin bin ich dort jedes Jahr beschäftigt und arbeite dort 5 Wochen, damit da eine ganze Architektur aus Schnee und Eis dort präsent sein kann und auch am Ende des Winters wieder schmilzt.
Nun gibt es noch eine Veranstaltung, die das sehr viel ausführlicher widerspiegelt, was du da im Frühjahr auf Grönland erlebt hast. Wann und wo? Und wo erfährt man mehr von dir und deinen Taten?
Ja, ich werde Dia-Vortrag halten, einen Bildervortrag mit Videos, Bildern, Geschichten von dieser Expedition hier im Projekthaus Babelsberg, Rudolf-Breitscheid-Straße 164, am Freitag, den 1. September um 18 Uhr. Und einen weiteren Vortrag gibt es im Oktober in der Berliner Globetrotter-Filiale zu hören.
Und deine Internetseite gibt es bestimmt. Wo erfährt man mehr von deinen Taten, von deinen Aktionen und von dem, wo man dich dann treffen kann?
Richtig, auf der Seite www.nordicfamily.de kann man über viele der nordischen Abenteuer etwas nachlesen.
Jo, dann werden wir das tun und sagen an der Stelle erstmal herzlichen Dank.
Ja, danke.